Hallihallo da draußen. Ja, es ist mal wieder an der Zeit. Das Erlanger Stadtgeflüster ist unterwegs und heute haben wir uns einen wunderbaren Ort ausgesucht, Claudio. Abgesehen von diesen unglaublichen Regenmassen, die wir heute erlebt haben, geht es uns doch ganz gut. Aber du siehst gut aus.
Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Also ich bin ja froh, dass es heute regnet. Ja, ja. Wir zeichnen auf am 2. Mai und gestern war ja Feiertag.
Genau, Folge.
Gestern war perfektes Wetter und heute zeichnen wir Folge 53 auf. Ja? So, schau mal, ich habe mir
das schon wieder gemerkt. Wunderbar, ja, das wird immer besser.
Ich habe gestern am 1. Mai auch das schöne Wetter und vor allem die Rädli genutzt, ja, die große Erlanger Fahrradtour, um mich mal ein bisschen umzugucken und mal wieder ein paar Ecken anzuschauen, die man normalerweise nicht so häufig sieht und Ecken, die man bisher noch gar nicht sehen konnte. Stichwort Neubau, Hartmannstraße.
Dazu auf jeden Fall gleich nochmal mehr. Du hast aber vollkommen recht, die Rädli, ich finde die auch eine schöne Alternative zu den ganzen anderen komischen, auch nicht so einfachen, schweren Themen am 1. Mai. Das macht die Erlanger Stadt schon ganz gut, dass sie dafür ganz klar die Rädli reinplatziert hat. Dann kommt man gar nicht erst auf andere Gedanken.
Ich glaube, wir haben eine schöne Mischung. Ja? Also es war ordentlich voll gestern in der Stadt und alle hatten, glaube ich, was zu tun. Und alle hatten auch die Chance, ihre Anliegen so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu kriegen.
Also Mobilität ist natürlich ein Riesenstichpunkt, auch gestern gewesen hier in der Stadt, ob man jetzt mit seinem Bike, mit seinem Scooter, mit was auch immer einem unterwegs war, mit Lastenrädern habe ich Leute gesehen, aber auch zu Fuß, alle haben es genossen. Teilweise wurde sogar mal erwähnt, dass die Straße doch nicht nur für Fahrradparkplätze gedacht ist, fand ich auch sehr lässig, mal einfach so einen Tag zu haben. Also Mobilität in Erlangen, man kennt ihn, den Erlangen Pass, ein ganz wichtiges Vehikel der Stadt schon seit vielen Jahren, wo einfach, Personen mit gesellschaftlichen Defiziten, was das Finanzielle betrifft, die Möglichkeit bekommen, zum halben Preis zum Beispiel die Erlanger Stadtwerke zu nutzen, aber vor allem viel interessanter eben das Deutschlandticket zu nutzen, das dann in dem Fall für 19 Euro angeboten wird. Was erstaunlich ist, und das ist das Erfreuliche, glaube ich, gerade jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres haben 4000 Karten die Empfänger bekommen, um eben dann vergünstigt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Und, das muss noch mal erwähnt werden auf jeden Fall, ist es so natürlich auch eine Stärkung des Nahverkehrs. Und das ist echt eine prima Geschichte hier, die von vielen Leuten genutzt wird.
Ja, Deutschland-Ticket wird ja in diesen Tagen ein Jahr alt, ja, das 49-Euro-Ticket. Und ich glaube, das hat sich ganz gut bewährt. Das ist immer die Frage, wie man fragt. Ja? Die einen sagen, ist super, seitdem fahre ich viel öfter. Die anderen schimpfen auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Da kann aber das Deutschland-Ticket nichts dafür. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Ansatz, der da gemacht worden ist.
Und du erwähnst es gerade, es wurden auch über 11 Millionen Tickets deutschlandweit verkauft. Also es ist auf jeden Fall eine Nachfrage da. Wichtig ist es, gerade für Studenten, sage ich mal auch, hier in unserer Region, da haben wir ja auch sehr viele, das ist natürlich eine prima Geschichte. Jetzt kommt aber ein Truck nach Erlangen.
Ja. Das ist, wir bleiben beim Thema Mobilität. Die bayerische Staatskanzlei geht nämlich unter die Trucker. Ja, wir erinnern uns alle noch auf Axel
Söder, Manfred auf dem linken oder auf dem rechten Sitz.
Ja, weiß ich nicht, ob er selber fährt. Aber der Europa-Truck kommt nach Erlangen und zwar jetzt am Montag, dem 6. Mai. Worum geht's? Am 9. Juni sind ja Europawahlen. Ja, und das ist quasi ein, ja, nennen wir es ruhig Informationsmobil, um die Leute ein bisschen denen ein bisschen Push zu geben und zu sagen, wir haben die nötigen Materialien, informiert euch mal zu allem rund um die EU, rund um die Europawahl. Aber es geht natürlich nicht nur um Politik und Wahlen ausschließlich. Es wird ein riesen Rahmenprogramm geben. Das Büro für Chancengleichheit ist zum Beispiel mit dabei. Das Deutsch-Französische Institut wird mit dabei sein. Es gibt auch einen Europakuchen. Der wird um 16 Uhr
angeschnitten. Ich habe gehört, unser Oberbürgermeister, ist das richtig?
Flo Janik.
Ja, super, der backt den auch. Finde ich klasse.
Ich weiß nicht, ob er ihn selber backt. Das
er soll uns das mal mitteilen, bitte.
Ja,
soll
er mal sagen.
Das wäre ganz wichtig für uns.
Und um 17 Uhr abends gibt es auch noch eine kostenlose Führung vom Deutsch-Französischen Institut. Also das würde ich mir einfach mal vormerken. Jetzt der Montag, der 6. Mai, da ist der Europa-Truck zu Gast in Erlangen und zwar am Schlossplatz.
Du hast es erwähnt, wir sind an einem neuen Ort, einem Begegnungszentrum. So wurde es jedenfalls zu Anfangs sehr oft genannt. Mittlerweile hat dieses Bewegungszentrum wunderbare Namenszusätze dazu bekommen.
Der Anfang war ein bisschen sperrig.
Das war echt schwierig. Und haben heute aber erstmal zwei Studiogäste noch vorzustellen,
das
bevor den Namen droppen. Zum einen Uli Clement, schön, dass du heute da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Genau, als Leiter für Amt und Sport und Gesundheitsförderung in Erlangen ist er heute mit dabei. Und unser Bürgermeister Jörg Vollert, schön, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast.
Hallo und grüß Gott auch von meiner Seite. Dankeschön für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Und das Droppen geben wir doch mal ganz geschickt weiter. Uli, sei doch mal so nett, wie heißt denn jetzt dieses neue Prunkstück des Sports?
Ja, du hast ja erwähnt, der Name BBGZ, der geht einem zwar relativ leicht für den Lippen, wenn man oft genug sagt, aber sperrig ist es trotzdem. Und deswegen sind wir froh, dass die Halle jetzt Gerd-Lobwasser-Halle heißen wird und nicht mehr Bürgerbegegnungs- und Gesundheitszentrum, kurz BBGZ, weil da kann sich halt niemand was drunter vorstellen. Unter einer Sporthalle und den Namenspatron Gerd-Lobwasser, da kann man sich natürlich was drunter vorstellen. Und ja, wir sind auch froh, dass wir jetzt 2024, ich werde nachher noch ein bisschen was erzählen, wie das Ganze begonnen hat, endlich soweit sind, dass wir jetzt einen Tag der offenen Tür gehabt haben. Und gestern, du hast die Rädli erwähnt, Rädli war auch offen, war auch gut besucht, die Halle. Und ja, jetzt geht's los.
Das ist schön zu hören. Für alle da draußen, Jörg, vielleicht kannst du auch die Zuhörer, die Gerd Lobwasser noch nicht getroffen haben, beziehungsweise nicht mehr treffen können, weil er leider mittlerweile verstorben ist, aber zumindest ein paar Daten geben. Wie seid ihr darauf gekommen, seinen Namen auszuwählen für die neue Halle?
Also zunächst einmal vielleicht noch ganz kurz vorausgeschickt. Also die ganze Anlage heißt ja nach wie vor BBGZ. Nur diese Sporthalle heißt eben Gerd-Lobwasser, benannt nach Gerd-Lobwasser. Er war ja einer meiner Vorvorgänger im Amt des zweiten Bürgermeisters, war ja auch für das Sportamt zuständig, also quasi auch Sportbürgermeister. Und er war natürlich dem Sport sehr verbunden. Er war ja in seiner Jugend auch selbst Sportler, sehr sportaktiv, war, glaube ich, einer der schnellsten 100-Meter-Läufer, die wir jemals 10, in Deutschland
auf 100
hatten.
Meter.
Ja, also wow. 10,7 auf 100 Meter, ist schon eine Leistung. Ne? 10,0 ist aktuell ja immer noch deutscher Rekord von Armin Harry, 1960 in Rom.
Da kennst
du
ja
auch. Aber da ist jemand vorbereitet auf
ganz, ganz schnell.
Prüfungsfragen für den Sportreferenten.
Also war ein ganz, ganz schneller der Gerd Lobwasser und war natürlich dann in seiner politischen Laufbahn auch immer sehr stark. Zum einen den Schulen verbunden, Familien, aber eben auch wirklich dem Erlanger Sport. Und ich glaube, der Erlanger Sport hat Gerd Lobwasser sehr, sehr viel zu verdanken.
Jetzt sprichst du es gerade an, es ist ein Vorgänger gewesen von dir. Du hattest ja auch hoffentlich das Glück, ihn öfters mal zu treffen noch, bevor du auch in dieses Amt im Grunde als Nachfolger jetzt tätig bist. Was waren ihm denn so von den sportlichen Aktivitäten in Erlangen die zwei wichtigsten Punkte, die er meistens immer wieder erwähnt hat?
Der erste FCN.
Absolut Erlanger Traditionsclub.
Ja. War es nicht?
Ja, war nicht. Ja.
Aber war ein Reizthema. Nein, also so ganz speziell und signifikant kann ich jetzt wirklich gar nichts nennen. Er war halt wirklich sehr, sehr stark dem Sport verbunden. Er war ein großer Fußballfan. FC Bayern München war so seine Lieblingsmannschaft.
Er pickt und jetzt genau diese Namen raus, die ja immer so ein bisschen schwierig sind.
Nein,
erst kommt der Club, dann kommen die Bayern.
Also für immer das Allerwichtigste, dass alle Besprechungen und alle Ausschüsse rechtzeitig zu Fußballspielen beendet sein mussten.
Ja, okay, also ganz, da kann auch wichtig. Der SC Eltersdorf oder FSV Bruck oder der ATSV ein Spiel gehabt haben. Das war jetzt fast alle Fußballvereine,
Spielvereine,
alle, die wir jetzt nicht nennen, seid uns nicht böse, wir machen da nochmal eine Liste. Aber neben seinem Hobby des Fußballs, ich meine, das ist ja eine Sache, aber er hat bestimmt auch irgendwann ja für sich irgendwas weiteres entdeckt, wo er gesagt hat, das ist genau der Grund, mein Antrieb, warum ich hier im Erlanger Sport so viel mehr dazugeben möchte.
Also aktiv war er in der Jugend, wie gesagt, in der Leichtathletik. Das hat sich dann letztendlich, denke ich mal, durch seine Entwicklung hin geprägt. Aber Uli, ich weiß nicht, also.
Grundsätzlich war er ein sportbegeisterter Mensch, der nicht nur Leichtathletik und Fußball im Kopf gehabt hatte, sondern ich habe mich mit ihm ganz breit unterhalten, ob das jetzt irgendwelche Tennisergebnisse war, als Boris Becker noch irgendwo unterwegs war. Also er war immer sportinteressiert. Das war irgendwie so sein Kerngeschäft, sage ich mal. Und da war auch nichts Nebensächliches, was ihn nicht interessiert hätte. Und er hat ja ganz viele Ämter begleitet und manche waren angenehmer, manche waren unangenehmer, aber der Sport war immer unantastbar, weil das war so sein Kern, sage ich mal. Er ist ja Lehrer gewesen und hat sich ja da immer weiterentwickelt, aber Der Sport war immer, da hätte man ihn nachts um drei aufwecken können und irgendein Ergebnis fragen können. Er hätte das gewusst oder er hat auch jede Herausforderung angenommen. Jede Sportwette war ihm wichtig. Wer hatte, war jetzt ein, ich habe einmal mit ihm gewettet und zwar ging es da auch um Tennis und da hat er das erste Wimbledon-Finale, war ja, das Boris Becker damals gespielt hat, 85. Das war, da ging es um den Finalisten, ob der jetzt Südafrikaner war oder ob er Amerikaner war. Und da haben wir gewettet und haben wir, dann habe ich gesagt, na, der ist, der, ich habe gesagt, der ist Südafrikaner gewesen. Ich komme jetzt bloß auf den Namen nicht drauf, ihr könnt ja mal googeln zwischendrin. Und er hat gesagt, nee, der ist Amerikaner. Und dann hat er, haben wir, damals gab es noch kein Google, dann haben wir, hat er rundtelefoniert und dann ist rausgekommen, dass der doppelte Staatsbürgerschaft hat.
Also die 50-50-Chance mal genau. Gut.
Aber was jetzt ganz wichtig ist, was mir jetzt gerade so im Zusammenhang einfällt, also was ihm ja auch ganz wichtig war, Erlangen als Gesundheits- und Medizinstadt und eben da die Verbindung zum Sport. Also da war ja auch in unterschiedlichen Positionen tatsächlich tätig. Er hat ja zum Beispiel den Verein Medizin und Gesundheit Erlangen gegründet. Er hat aber auch das betriebliche Gesundheitsmanagement letztendlich in die Firmen, in die Unternehmen in Erlangen hineingetragen und hat zum Beispiel die bewegten Unternehmen mitgegründet. Da ist da jedes Jahr das Highlight der Firmathlon, an dem wir auch schon alle teilgenommen haben. Und das ja, das geht letztendlich auf Gerd Lohwasser.
Also das heißt, der Name vermittelt ja schon mal sportliche Aktivität, sportliches Interesse. Und jetzt gehen wir mal weg von der Person Gerd Lohwasser in die Halle, wo wir jetzt sind, in der Gerd Lohwasser Halle. Jetzt hat es ja doch ein paar Jährchen gedauert, bis diese Halle so gestanden ist, wie sie jetzt da steht. Außen ist noch ein bisschen Baustelle, der Außenbereich muss noch gemacht werden, sind wir auch alle sehr gespannt. Aber meine Frage wäre jetzt erstmal generell an euch beide, wie fühlt es sich an, dass das Ding endlich fertig ist?
Schon geil, schön. Also ich finde, die Halle ist ja so, wenn man sie das erste Mal betritt, hat ja schon was Anmutendes. Ne? Es zieht einen gleich in seinen Bann, die große Empore, die Atmosphäre. Man kann sofort über die ganze Halle blicken und so. Ist schon, hat schon eine tolle Atmosphäre und ist wirklich irgendwie anmutend.
Es ist schon so ein Sahnestückchen. Ja. Ne? Man kommt hier rein, man hat diese Vierfachturnhalle, man hat ja auch diese, diese Tribüne, die quasi an drei Seiten um das Spielfeld rumgeht, was natürlich auch eine super Geschichte ist. Und das hat man, glaube ich, in der Form auch bisher in Erlangen noch nicht gehabt. Ne?
Nee, haben wir noch nicht gehabt und sind wir auch stolz drauf, dass das so geworden ist. Wollte jetzt noch zwei, drei Sätze sagen, weil es ja doch so lang gedauert hat. Also ich kann mich nur erinnern, wir hatten 2011 so einen runden Tisch, Sporthalle. Der hat dann gefordert, eine Machbarkeitsstudie, da haben wir 2012 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Dann wurde diese Machbarkeitsstudie mit 8 Standorten vorgestellt und dann ging es weiter, dass im Jahr 2014, das war dann so gerade dieser Wechsel, der politische Wechsel, dass so in einer der letzten Sitzungen der alten politischen Periode noch gab mit einer Stimme Mehrheit ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben worden ist oder zumindest die Gelder dafür hergenommen werden konnten. Dann gab es diesen Architektenwettbewerb und im Nachgang des Architektenwettbewerbs, das war 2014, jetzt haben wir 2024, es sind also auch nochmal 10 Jahre vergangen, müssen wir jetzt endlich aufmachen. Und da hat es natürlich auch finanzielle Entwicklungen gegeben, wobei insgesamt, ich möchte jetzt keine anderen Projekte damit ins Auge fassen, aber ich habe jetzt dann auch noch vorhin nochmal nachgeschaut, wie die ersten Zahlen waren, wo wir jetzt rauskommen. Und die ersten Zahlen, die 2015 in die Welt gesetzt worden sind, das waren tatsächlich 19,8 Millionen. Und jetzt sind wir aktuell bei 23 Millionen. Also von daher, wenn man jetzt mal so diese ganzen Krisen, die wir kennen und die ganzen Rahmenbedingungen, die Corona nach sich gezogen haben, sehen, dann ist es eigentlich noch einigermaßen tolerabel, was jetzt da an Preiserhöhung da war.
Da würde ich gerne nochmal drauf einsteigen. Natürlich, die großen Verzögerungen hat man glaube ich, überall mitbekommen. Ja, da gab es verschiedene Gründe, da wollen wir jetzt heute gar nicht so sehr in die Tiefe reingehen. Aber ursprünglich war es ja gedacht, diese Halle auch so zu konzeptionieren, dass da verschiedene Sportarten und nicht nur die gängigen wie Handball, Basketball oder Volleyball, sondern dass möglichst viele Sportarten Platz bekommen in einem modernen, hellen Gebäude. Und das kann man definitiv so sagen, viel Glaseinheit, auch an den Dächern, die man erst dann sieht, wenn man natürlich in der Halle ist. Aber jetzt ist es ja so, es wird von 1000 Zuschauern gesprochen, die hier Platz nehmen. Wenn ich mir das genau anschaue, würde ich behaupten, durch den Oberrang, den es hier gibt und die kleine Gegengerade, wo selbst auch noch ein paar Plätze sind, wenn da Leute stehen, da kriegt man noch locker 2500 Leute rein.
Ja, das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis oder umgekehrt ist der Brandschutz, der halt auch bestimmte Vorgaben macht. Die Halle ist offiziell zugelassen für 1050 Zuschauer. Mhm. Dass man hier theoretisch mehr reinbekommt, bleibt zunächst mal Theorie, weil wir Gott sei Dank, der Jörg hat es gerade angesprochen, dieser großzügige Umlauf, der da ist, der macht schon was. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, wir kommen ja nachher noch mal ein bisschen auf die Nutzungen zu sprechen. Also einmal natürlich klar der Sport mit Wettkampf- und Trainingsbetrieb, aber eben auch Veranstaltungen. Und wir haben, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, den 14. Mai unsere Sportlerehrung hier und da werden wir diesen Umlauf natürlich auch nutzen. Wir werden in dem oberen Bereich, wo die Bar ist, was zum Essen und zum Trinken ausschenken und werden das natürlich auch bestuhlen und haben dann die Möglichkeit, eben Rahmenbedingungen zu schaffen, die wir in anderen Hallen vermisst haben und die wir hier eingebaut haben. Aber
jetzt würde ich da gerne trotzdem nochmal nachhaken, weil wenn das jetzt so ist, dass sie mit 1000 Zuschauern offiziell sozusagen möglich ist, aber man deutlich sieht, dass die Räumlichkeiten wirklich toll gelegen sind, großer Umlauf ist, dann hat das doch eine kleine Chance mal auch für eine Veranstaltung, die größer ist als 1000 Zuschauer, weil mein Eindruck ist, das ist definitiv die größte Erlanger Sporthalle, die wir jetzt haben. Und da ist viel Potenzial für.
Ja, sagen wir mal so. Also das eine sind trotzdem sind die brandschutzrechtlichen Bestimmungen. Deswegen würde man über diese Höchstzahl, die der Uli gerade genannt hat, vermutlich nicht hinausgehen können. Aber man muss natürlich dazu sagen, und ich denke, da möchtest du ja hin, und das gehört ja auch dazu, die Halle ist ja ursprünglich in diesen Architektur- und Ideenwettbewerb einmal anders geplant gewesen. Sie war ja mal für 3200 Zuschauer sogar geplant. Sie war ja als große Handballhalle, so hieß es ja damals immer, zumindest im Volksmund, natürlich als Heimspielstätte für den HC genannt. Und natürlich sollten hier auch eventuell Events, größere Events stattfinden. Und es gab ja dann 2016 die politische Umentscheidung, nachdem sich herausgestellt hat, dass der HC seine Heimspiele nicht mehr in der K1-Sösemann-Halle austragen darf und schnell eine neue Lösung braucht und deswegen ja nach Nürnberg in die Nürnberg Arena gegangen ist und zeitgleich oder mit dahergehend die finanzielle Situation bei der Stadt Erlangen ein bisschen angespannt war. Und dann hat man eben im Erlanger Stadtrat ja einen Beschluss herbeigeführt, diese Pläne mit den vielen Zuschauern zu ändern und letztendlich die Halle von den Zuschauerplätzen her abzuspecken und quasi auf diese 1000 herunterzugehen, aber trotzdem immer noch mit dem Ansatz, dass genügend Platz für unsere Vereine ist, für die Schulen natürlich und schon auch mal für so ein mittelgroßes Event, wo man eben bis zu 1000 Zuschauer oder wo man für bis zu 1000 Zuschauer Platz braucht.
Das ist es natürlich, wir sprechen jetzt über Zuschauerzahlen, über Menschen, die hereinkommen und jetzt mache ich wieder den Spielverderber, ich muss jetzt wieder die unangenehme Frage stellen. Wir sind natürlich in Erlangen eine Fahrradfahrerstadt und wir wollen natürlich noch mehr vom Individualverkehr weg. Anderes Thema besprechen wir heute nicht, aber wir sind hier, wer es noch nicht gesehen hat, in der Hartmannstraße hinter dem Rötelheimbad. Wir haben die Sparkassenbergwelt nebendran, wir haben die Tennisplätze nebendran, wir haben eben auch noch das Seniorenzentrum nebendran und wir haben dann auch da hinten noch den Rötelheimpark.
Nicht zu vergessen, das Rötelheimbad genau gegenüber.
Habe ich gesagt, wir sind hinter dem Rötelheimbad. Und jetzt wollen die Leute natürlich alle irgendwann bei Veranstaltungen auch zu dieser Halle kommen. Gerne vielleicht auch mal von ein bisschen weiter weg, wenn wir hier Vereinsspiele haben. Ein Teil von denen wird wohl mit einem Auto kommen. Ich habe jetzt noch nicht so viele Parkplätze vor der Halle gesehen.
Also sagen wir mal so. Alles, was du gerade erwähnt hast, sollte nicht zeitgleich stattfinden.
Das wird es auch nicht. Also wir haben das Glück, dass das bei schönem Wetter im Sommer das Rötelheimbad gut gefüllt ist. Und da ist es natürlich dem einen oder anderen Familienvater oder der Mutter gegönnt, wenn sie jetzt mit Kind und Kegel ins Bad geht, dass sie mit dem Auto kommen müssen, in Anführungszeichen. Natürlich fahren auch ganz viele mit dem Fahrrad im Sommer zum Baden. Aber in der Zeit werden wir auch keine Veranstaltungen haben. Das heißt, der Wettkampfbetrieb, der natürlich an jedem Wochenende oder an vielen Wochenenden hier in den Zeiträumen Herbst bis Frühjahr stattfinden, der wird sich nicht beißen mit den Besuchern, die jetzt im Rödelheimbad zum Schwimmen gehen und einen Autoparkplatz nach sich ziehen. Umgekehrt sind jetzt auch noch nicht alle Parkplätze realisiert. Wir haben das schon so geplant, dass auch hier auf dem Areal nach wie vor ein kleinerer Zirkus, wie man es in den vergangenen Jahren öfters mal gesehen hat, hier Platz finden würde. Da haben wir also auch ein Areal oder wird man ein Areal schaffen, wenn das fertiggestellt ist, dass dort auch keine Laternen zwischen den Parkplätzen stehen, sondern dass es einen offenen Bereich gibt. Und wir haben natürlich auch, wir haben vorhin den Brandschutz erwähnt, jetzt müssen wir natürlich auch die Baugenehmigung erwähnen, die bestimmte Parkplätze vorschreibt für solche Zuschauerzahlen. Und da sind schon auch noch Flächen mitgerechnet, wo jetzt noch Container stehen. Also die sind mobil, diese Container, und dort hat man im Prinzip Flächen mit eingerechnet, die baugenehmigungsfähig sind letztendlich für die Halle.
Und die man jetzt wahrscheinlich aufgrund der Baustelle auch noch gar nicht so sieht. Also ich glaube, wenn das hier alles weg ist, dann sieht die Welt gleich nochmal ganz anders aus. Wie schaut es denn aus in puncto Umweltverträglichkeit? Ich glaube, das ist bei so einem Neubau auch eine wichtige Geschichte. Es gibt ja nicht nur diese Oberlichter, die jetzt tagsüber schon viel Licht hier reinbringen zum Nulltarif durch die Sonne, sondern wir haben ja auch noch Strom, wir haben Warmwasser. Da ist bestimmt einiges passiert.
Ja, da hat man natürlich auch ein bisschen in die Zukunft geschaut. Klar, hier geht das Fernwärmenetz der Erlanger Stadtwerke vorbei. Also die Halle ist an die Fernwärme angeschlossen. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch Geothermie. Es sind hier 39 unterirdische, keine Ahnung, Zellen vorhanden, wo man nochmal versucht, der Erde etwas Wärme zu nehmen. Und das ist auch kombiniert mit dem Familienzentrum, das hinten noch momentan sich im Bau befindet. Also die beiden Dinge, denke ich mal, da kann man auch in die Zukunft blicken. Und du hast es ja erwähnt, die Halle bietet sehr viel Tageslicht. Das heißt, es ist auch, wenn ich so ein bisschen an 2014 zurückblicke, auch einer der Faktoren gewesen, die letztendlich diese Halle mit ausgewählt hat, dass man gesagt hat, oh, da ist ein richtig schönes, nach außen hin sichtbares Gebäude für den Sport, repräsentativ mit sehr viel Glasflächen. Das war so auch so ein bisschen eines der Kriterien, die dann auch dem Architekten, der es entworfen hat, den Zuschlag gegeben hat.
Jörg, wenn du jetzt hier sitzt und die Halle jetzt ist, keine Ahnung, dritte, fünfte, achte Mal fast fertig siehst, was freut dich am meisten neben dem Hauptbereich der Vierfachhalle? Was gibt es noch zu entdecken? Wo können sich Sportarten wiederfinden, die sich dann wahrscheinlich auch an das Amt erstmal wenden müssen, um Zeiten zu bekommen? Dazu kommen wir vielleicht auch gerade noch. Aber was ist das Schöne, was du so sofort entdecken konntest?
Ja, was ich besonders ansprechend finde, ist im Eingangsbereich diese Schnitzelhalle oder wie
heißt das? Bewegungslandschaft.
Bewegungslandschaft, also wo ja letztendlich für Familien mit Kindern eben wahnsinnig attraktiv ist, und wir möchten das ja auch für die Öffentlichkeit öffnen und zugänglich machen. Und das ist ja, glaube ich, schon ein ganz neuer Aspekt, den wir so in Erlangen noch nicht haben. Und ich glaube, dass das grundsätzlich von einem öffentlichen Anbieter, wie es eine Stadt ist, für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird, findet sich vermutlich auch noch nicht so wahnsinnig häufig in Deutschland. Und das, finde ich, ist somit das Schönste neben der Halle natürlich, ganz klar.
Du sprichst es gerade an, das ist ein kleines Kletterparadies, kann man schon fast sagen, ne? Mit Schaumstoff und mit Kletterburgen und Seilen und Netzen. Also es ist wirklich hochwertige und auch vielleicht in dem Zusammenhang gleich erwähnte, auch schöne, hochwendige Ergänzung zu den ganzen Holzelementen, die man hier in dieser Halle sieht, was jetzt die Türen zum Beispiel betrifft und sonstige Sachen. Aber es gibt ja auch drei Räumlichkeiten, die im ersten Stock sozusagen sind, an der Stelle gleich erwähnt. Ja, es ist barrierefrei, es gibt einen Aufzug, man kommt hier astrein als Rollstuhlfahrer oder auch wenn man jetzt nicht mehr so gut ist zu Fuß, kommt man auf jeden Fall gut hier in die Halle. Aber zu den drei Räumen vielleicht, Uli, was können da sich welche Sportarten vor allem in Zukunft vorstellen?
Ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja ein eigenes Projekt daraus machen können, was die Hallenbelegung betrifft. Und warum haben wir das machen können? Zum einen, weil wir immer wieder gute Beziehungen haben, was jetzt Fördermittel betrifft, und haben da auch eine Krankenkasse dafür gewinnen können, uns da eine halbe Stelle dafür zu finanzieren. Und wir haben dieses Nutzungskonzept, das da entwickelt worden ist, breit aufgestellt. Warum haben wir es breit aufgestellt? Weil neben der Sporthalle, wo eben die Schulen und die Vereine drin sind, noch diese von dir besagten Nebenräume da sind. Das heißt, wir haben zwei gleich große, großzügige Gymnastikräume. Der eine ist ganz normaler Sportboden drin, der andere hat einen Parkettboden, um eben auch den Tanzsport da nochmal Möglichkeiten zu geben. Und wir haben auch einen klassischen Kraftraum drin, eine Muckibude, die aber auch in das Schulprogramm mit reingehört. Das heißt, mit diesem Konzept, dass wir dann eine neue Art und Weise von Belegungen machen können, können wir nur machen, weil wir diese Räumlichkeiten haben. Und die können wir natürlich parallel zum Schulbetrieb und zum Vereinsbetrieb belegen, sodass wir da, ich sage jetzt mal, von 8 bis 22 Uhr eine Möglichkeit haben, drei Räume nochmal zusätzlich zu vergeben.
Also da wird viel zu organisieren sein, auch dass man wirklich schaut, welcher Verein darf wann rein und welche Sportarten kommen da rein. Wie wird das dann trotzdem alles gedeichselt? Denn wir wollen ja wirklich vermeiden wahrscheinlich, wie du vorhin schon gesagt hast, Ulf, dass wir jetzt immer die gleichen Verdächtigen haben, dass wir die Handballer und die Fußballer drin haben, die sichern sich alle Zeiten und der Rest guckt wieder in die Röhre. Wie wollt ihr das sicherstellen?
Ja, also da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht und deswegen ist die Mitarbeiterin, die jetzt dieses Projekt koordiniert, jetzt auch schon 2 Jahre dabei, die Einrichtungen, die jetzt außenrum hier noch mit dabei sind, ob das jetzt auch städtische Einrichtungen sind, wie die Volkshochschule oder das Seniorenamt oder das Jugendamt, dass die mit einbinden, die haben ihre Wünsche und Rahmenbedingungen uns auch mitgeteilt. Und da fängt jetzt das Feintuning an. Die haben im Prinzip schon mal, also die Volkshochschule hat ja immer wieder quartalsweise ihr Programm, das sie rausbringt und braucht dann natürlich auch Vorlaufzeit. Und da haben wir denen im Prinzip jetzt auch schon gesagt, ab Herbst könnt ihr damit beteiligt sein. Und wir versuchen natürlich auch das Quartiersmanagement mit reinzunehmen, sodass auch der Otto Normal Bürger hier eine Möglichkeit hat, muss aber immer noch mal so ein bisschen ein paar Einschränkungen schon machen. Der Jörg hat gerade diese wunderbare Bewegungslandschaft angesprochen, die bayernweit auf alle Fälle einmalig ist und tolle Möglichkeiten bietet. Diese ist nicht zu benutzen wie ein Kinderspielplatz. Also die wird nicht einfach offen sein, sondern die wird auch im Prinzip zu buchen sein, einmal über Einrichtungen oder Vereine. Wir werden aber trotzdem, man muss da nicht unbedingt immer, wenn man rein will, in Vereinsmitglied sein, sondern wir werden aber auch eigene niederschwellige Zeiten zur Verfügung stellen, wo man sagen kann, ich sage jetzt mal einfach mal Sonntag von 10 bis 12 ist der Bewegungsraum, steht da zur Verfügung unter den Rahmenbedingungen, die wir vorgeben. Das heißt, es ist eine begrenzte Personenzahl da nur erlaubt. Es muss von uns immer ein Übungsleiter dabei sein, der da ein Auge drauf hat. Und die Eltern müssen auch ihre Zustimmung geben, dass ihr Kind da jetzt da rein darf. Also diese Bewegungslandschaft, ich habe es vorhin angesprochen, da ist eine Schnitzelgrube drin, da kann man wunderbar über einen Airtrack oder über einen Trampolin reinspringen. Da kann man aber auch von oben runterspringen von den ganzen Traversen. Das heißt also, es ist immer auch schon auch noch, es macht viel Spaß, aber es ist natürlich immer auch ein gewisser Sicherheitsaspekt zu berücksichtigen, der ja. Wir leben halt in der Welt, in der wir leben und da, wenn irgendwo was passiert, wird immer der Schuldige gesucht. Also wir können, will die gar nicht weiter ausholen, aber von daher ist es schon so angedacht, dass wir niederschwellige Angebote machen für jedermann, ohne in irgendeiner Form Vereinsmitglied zu sein.
Der Stadtgeflüster Freizeittipp.
Ja, und wir bleiben beim Thema Sport und Zeitmanagement. Ich mache mir nämlich gerade ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal Cricket gespielt hat. Ja, also diese, wer in England schon mal war oder auch in Indien, ja, kennt das, da stehen drei Stäbe im Boden und Menschen werfen ganz seltsam den Ball.
Das musst du vorsichtig sein, sag nicht drei Stäbe im Boden.
Ich bin kein Cricket-Fachmann. Was ich allerdings von Cricket weiß, ist, dass so ein Spiel gerne mal mehrere Tage dauert. Und jetzt ist am 11. Mai beim TV 1848 der Indo-German Sports Day 2024 und der dauert halt von 9 bis 17 Uhr. Da gibt es aber zum Glück nicht nur Cricket, sondern es gibt auch andere indische Sportarten, zum Beispiel ein indisches Brettspiel, das nennt sich Carom Board. Ja, also wer sich das mal angucken möchte, Carom Board kenne ich jetzt auch noch nicht und Cricket haben mir bisher die Geduld gefehlt, aber vielleicht schaue ich es mir einfach mal an.
Ich sag dir gleich, die 9 bis 17 Uhr reicht nicht aus.
Nein, ne?
Das heißt, wenn die das, vielleicht verlängern die spontan nochmal vom 11. Aber am 16. ist es Berg, ne? Da müssen sie so langsam Schluss geben. Interessant ist an der ganzen Sache, dass die indische Community, das hatten wir in einer der früheren unserer Podcasts schon öfters erwähnt, dass das eine sehr große Community mittlerweile in Erlangen geworden ist.
Die größte, glaube ich, ne?
Ja, über 4000, ja, wenn ich das so richtig weiß. Und das Schöne ist, dass die halt im Grunde am Wiesengrund mal begonnen haben mit ihrem Cricket. Mittlerweile haben sie auch ein Sportareal bekommen und können dort sehr aktiv ihre Spiele bekommen. Aber es ist immer noch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Es gibt auf jeden Fall einen festeren Platz als vorher. Vorher war es, glaube ich, der Fußballplatz dort und dann wurde es wenigstens ein bisschen angenehmer. Sport in Erlangen, darum geht es ja heute auch. Es geht nicht nur um die Gerd-Lohwasser-Halle. Jörg, jetzt ist ja in den kommenden Tagen, abgesehen von dem indischen, also Indo-German Sports Day, stehen ja noch andere sportliche Aktivitäten in den kommenden Wochen an. Unter anderem aber auch nächstes Jahr, nämlich die Special Olympics. Und zwar die Landesmeisterschaften in Erlangen. Wie kam es dazu?
Die Landesspiele der Special Olympics. Wir haben uns schon mal beworben, haben damals allerdings nicht den Zuschlag bekommen.
Gegen Regensburg verloren.
Haben gegen Regensburg verloren. Das war, also Regensburg war dann, glaube ich, die Ausrichterstadt 2022. Und das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen und wir haben nachgelegt, haben uns nochmal beworben und haben jetzt die Landesspiele quasi 2025 nach Erlangen geholt, haben die bekommen. Aktuell laufen die ganzen Abstimmungsprozesse mit SOPI, also mit Special Olympics Bayern und uns als Stadt Erlangen und natürlich auch unseren Vereinen, denn ganz, ganz wichtig bei diesen Landesspielen ist, dass wir die Vereine mitnehmen, denn der tiefere Hintergrund dieser Landesspiele ist ja zum einen, dass natürlich Menschen mit geistiger Beeinträchtigung Sport treiben können, vielfältig Sport treiben können, aber es sollen natürlich auch Hemmnisse abgebaut werden, damit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung quasi auch ganz normal in einem ganz normalen Sportverein zusammen quasi mit Menschen ohne Beeinträchtigung Sport treiben können. Das ist so das große, hehre Ziel, das dahinter steht. Und deswegen ist es uns natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und das schaut momentan auch sehr, sehr gut aus, dass wir unsere Vereine hier vor Ort mit möglichst gut einbinden. Die werden dann quasi letztendlich beauftragt mit einer Disziplin oder auch mit zwei. Und die sind dann quasi letztendlich für die Ausrichtung dieser Disziplin zuständig. Und ja, auch hier zum Beispiel wird sich sehr, sehr viel in diesem Bereich bewegen. Das ist mehr oder weniger so das Headquarter der Special Olympics Landesspiele 2025 wird hier in diesem Bereich sein.
Das finde ich eine schöne Geschichte schon allein deswegen, weil es natürlich auch, wie du sagst, eine Möglichkeit ist für Leute, ein bisschen zu netzwerken, mal neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe selber einen kleinen Sohn mit Down-Syndrom. Ich weiß, wie das ist, oftmals Kontakte zu finden, wo man sagt, der würde gern den und den Sport machen. Und dann wendest du dich an verschiedene Vereine und es ist beileibe nicht so, dass die nicht wollen, aber oftmals halt einfach nicht können, weil sie auch einfach sagen, uns fehlt das Personal, uns fehlen die Trainer. Das ist auch ein Riesenproblem, was viele Sportvereine in den letzten Jahren haben, dass einfach die Leute fehlen, die Übungsleiter fehlen. Und das finde ich also eine Spitzenmöglichkeit, einfach zu sagen, man kann sich vernetzen, man kann mal Leute auch ein bisschen, ich sag mal, anfüttern, ja, und begeistern für diese Thematik und da auch vielleicht neue Leute, neue Köpfe wieder in dieses ganze Thema reinholen. Also finde ich eine Top-Geschichte.
Ihr wart ja auch bei dem einen oder anderen Veranstaltung im letzten Jahr, beziehungsweise auch, glaube ich, in diesem Jahr schon und habt euch da ein bisschen Eindrücke gewinnen können. Uli, was ist dir am meisten in Thüringen hängen geblieben bei der diesjährigen Veranstaltung?
Also in Thüringen war es sehr beeindruckend, was sie an der Eröffnungsfeier geleistet haben. Da war das auch im Prinzip so ein bisschen zentralisiert, weil die hatten das so ein bisschen aufgeteilt, Oberhof und noch in
Erfurt und Weimar.
Erfurt und Weimar, was ja alles zwar erreichbar ist, aber wenn man so eine Veranstaltung bündeln will, dann war das nicht ganz so gut. Anders bei der Eröffnungsfeier, da haben sie sich wirklich ins Zeug gelegt und da war das war toll besucht und es war eine Euphorie, der Funken ist da sofort übergesprungen an die Bevölkerung. Das war, ja, da haben sie die Latte hochgelegt, aber ich denke mal, das waren ja auch Bundesspiele. Also wir werden das auf die Landesspiele dann wieder runterbrechen und werden mit Sicherheit auch eine tolle Veranstaltung liefern. Vergleichbar haben uns die Winterspiele letztes Jahr in Bad Dölz angesehen und haben dort auch mit den Organisatoren vor Ort und den Politikern sprechen können und die hatten, also deren Eindruck war auch, dass sie das erst einmal unterschätzt haben, was da eigentlich für eine Euphorie losgetreten werden kann. Und das erhoffen wir natürlich auch. Wir starten jetzt nicht wie Bad Tölz von Null, sondern wir haben ja schon im Vorfeld in den vergangenen Jahren immer wieder das Thema angebracht und haben inklusive Sportfeste stattfinden lassen, Babini-Fußballturnier und auch immer wieder kleinere Sachen. Aber jetzt kommt mal so eine richtige große Geschichte nach Erlangen und da freuen wir uns natürlich schon.
Tja. Und wir freuen uns natürlich auch auf viele andere Veranstaltungen hier in der Halle, viele Vereine, viele Initiativen, die das nutzen können. Wir haben jetzt viel über Vergabe gesprochen. Du wolltest, glaube ich, gerade, du hast mir gerade ein Zeichen gegeben. Du wolltest
nein, ich wollte jetzt einfach mal warten.
Ich habe dir jetzt in die Parade gefahren.
Nein, das ist alles gut. Nein, nee? Ich habe jetzt erstmal gewartet, was du sagst. Und dann ist mir nur eingefallen, dass wir vielleicht das Datum schon ungefähr nennen könnten. Und gerne, an der Stelle habe ich gerade bemerkt, gerne vielleicht nochmal zu einem späteren Podcast, wenn es dann konkreter wird, dass wir uns da nochmal treffen und da noch genauer drüber berichten. Also vielleicht noch das Datum.
Weißt du es auswendig? Zweite Juliwoche, glaube ich.
2025. Ja, in der zweiten Juliwoche
2020. Also Mitte nächsten Jahres. Das ist super. Aber während Jörg nachschaut, kann er gleichzeitig bestimmt auch, was gerade erwähnt wurde, das Thema Trainer, Ehrenamt,
das 14. bis 18. Juli.
14. bis 18. Juli.
2025,
ganz wichtig. Nicht ja. dieses Jahr, nicht, dass jemand hier vor der Tür steht und sagt, wann geht's los? Trainer, Ehrenamt. Jetzt weiß ich von euch beiden, ihr seid ja sportlich auch aktiv. Da haben wir vielleicht dann auch nochmal gleich drauf eingegangen, aber du bist, Uli, im Radsport unterwegs. Jörg, du bist, glaube ich, großer Läufer, soweit ich das einschätzen kann.
Ich decke alle Sport ab.
Alle Sport.
Die Uli nicht abdeckt, okay.
Wollte ich jetzt sagen. Ihr seid beim Erlanger Triathlon wieder dabei dieses Jahr? Gleich mal die Frage vorneweg.
Also ich heuer leider nicht, weil meine Frau Geburtstag hat.
Und okay.
Und ich kann das Team nicht wechseln. Also,
du kannst das Team nicht wechseln.
Du musst quasi heuer keine Angst haben.
Nein, darum ging es jetzt gar nicht. Ja, das Erlanger Stadtgeflüster ist jetzt offiziell dabei, wieder beim Triathlon als Team. Wer dabei sein wird, verraten wir in den nächsten Folgen. Aber jetzt zurück, geh mal in deinen Sport, egal ob das jetzt Laufen ist oder wie auch immer. Was ist das Wichtigste am Ehrenamt? Und wie kriegst du die Motivation hin, junge Leute davon zu überzeugen, für lau einfach sich hinzustellen, mehrmals die Woche und junge Menschen oder auch ältere Menschen zu trainieren?
Allerwichtigste ist, denke ich, es muss Spaß machen. Ja? Also wer andere zum Brennen bringen möchte, ja, muss das Feuer entzünden können. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss von der Sache überzeugt sein. Man muss sich selbst natürlich ein bisschen zurücknehmen können. Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, dass man quasi für eine Angelegenheit brennt, dass man sich einfach wahnsinnig gerne auch fürs Gemeinwohl einsetzen möchte. Und wenn die ganzen Eigenschaften zusammenkommen, dann glaube ich, hat man schon sehr, sehr viel erreicht.
Ich glaube, anders ist das ja auch gar nicht möglich, wenn du siehst, wenn du abends mit den Kindern zum Training gehst und da kommen dann die Trainer, die den ganzen Tag ja auch einem normalen Job nachgehen und dann wahrscheinlich um 17 Uhr aus dem Büro raus sind und um 18 Uhr schon in der Halle stehen und dann ja nicht nur eine Mannschaft trainieren, sondern dann kommt die Kids, dann kommt die Jugend, dann kommen die Nächsten und das machen die 2-3 Mal die Woche. Also da habe ich einen riesen Respekt
vor. Schon Wahnsinn, ja. Also was da teilweise geleistet wird, muss man wirklich sagen, also da kann man den Hut gar nicht oft genug und gar nicht tief genug ziehen, weil das ist wirklich einmalig, wie viel Engagement und Leidenschaft das da dahinter steckt.
Und Uli, die Stadt macht ja auch einiges fürs Ehrenamt, also abgesehen davon, dass natürlich auch Auszeichnungen einfach da vergeben werden, aber was konkret kann sich eine junge Person vorstellen, wenn sie sich engagiert im Verein, gibt es da Förderungen von der Stadt?
Na gut, wir haben ja seit vielen, vielen Jahren unsere Sportförderrichtlinien, die gut funktionieren und wir haben ja mal so eine Statistik gemacht, wie das alles angefangen hat und wie sich das entwickelt hat. Das Sportamt gibt es seit 1972 und da hat man dann gesehen, mit den Sportförderrichtlinien, wenn man da verschiedene Schrauben bedient hat, dass dann auf automatisch die Mitgliederzahlen der Vereine nach oben gegangen sind. Und wir fördern natürlich insbesondere den sportpraktischen Betrieb. Das heißt, wir haben nach wie vor eine Übungsleitungspauschale, die heißt beim BLSV Vereinspauschale. Da hat man so ein bisschen alles in einen Topf geworfen. Wir haben von vornherein gesagt, nee, wollen wir nicht. Bei uns gibt es nach wie vor eine Förderung für Großgeräte und eine Förderung für die Übungsleitungen. Und das zahlt sich schon aus, wenn man diese kleinen Stellschrauben immer wieder bedient und man auch sieht, dass die Vereine auch in der Corona-Zeit in Erlangen eigentlich relativ gut durchgekommen sind. Und wir haben jetzt aktuell Im letzten Sportausschuss war die Statistik 45.000 Mitglieder in den Erlanger Sportvereinen in den mittlerweile 117. Das kann sich schon sehen lassen. Also wenn man das jetzt mit unseren Nachbarstädten vergleicht, dann sind wir da weit vorne, was die Abdeckung der Bevölkerung in den Vereinen betrifft. Und da sind wir auch froh drüber, dass man das, dass man da jetzt gar nicht mehr großartig drüber nachdenken muss. Ne? Wir sind dann eher im Feintuning. Ihr habt ja gerade drüber gesprochen. Was kann man denn für den Inklusionssport noch machen? Da haben wir jetzt auch nochmal einen Fördertopf aufgetan, speziell, wenn Vereine darüber nachdenken, für Menschen mit geistiger oder anderer Behinderung Schnuppertage anzubieten oder mal einen Kurs anzubieten. Da haben wir jetzt extra nochmal für solche Events einen Fördertopf aufgemacht und unterstützen da auch nochmal die Übungsleiter extra. Also das sind wir mit unseren Sportförderrichtlinien, die eigentlich, ich habe ja so ein bisschen den Überblick über die Sportämter in Bayern, gut aufgestellt sind. Und wenn man mal die Stadt München mit den unerschöpflichen Finanzmitteln ausnimmt, sind wir da eigentlich top aufgestellt. Und das bricht sich natürlich auch runter auf den Sportbetrieb. Und dann ein Satz vielleicht noch, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass junge Menschen, warum sollen die da sich auch noch als Übungsleiter engagieren? Jörg hat es angesprochen, das muss Spaß machen und es müssen auch die Rahmenbedingungen passen. Also die Community, die müssen sich wohlfühlen in dem Verein, es müssen Gleichgesinnte da sein und dann muss man da, glaube ich, gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn sich die jungen Leute wohlfühlen. Also meine beiden Kinder sind auch Übungsleiter in ihren jeweiligen Vereinen, der Moritz im Volleyball, die Carla beim Voltigieren. Und das machen sie nicht, weil sie da Geld dafür bekommen oder weil da in irgendeiner Form dann ein Zeugnis ausstellen, sondern weil da diese Rahmenbedingungen einfach da sind. Und das macht, glaube ich, viel aus, wenn sich junge Menschen dort wohlfühlen, dann wollen sie das auch weitergeben. Und da freuen wir uns schon drauf, dass wir nach wie vor da in Erlangen gut aufgestellt sind, das weiter unterstützen
können. Und ihr habt ja jetzt auch mit der neuen Gerd-Lohwasser-Halle wieder was geschaffen, wieder die Rahmenbedingungen ein bisschen erweitert. Darum würde ich jetzt gerne nochmal quasi den Kreis schließen und euch nochmal fragen, was wünscht ihr euch von dieser Halle, von diesem BBGZ mit allem, was dranhängt für die Zukunft? Wo seht ihr diese Halle in den nächsten Jahren?
Ja, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass die Halle gerade für die vorhin angesprochenen Events auch schon nachgefragt werden. Also wir haben jetzt schon Anfragen, ja, ihr habt doch da eine neue Halle, können wir da ein Badminton-Länderspiel machen, können wir da nicht irgendwie eine Tanzveranstaltung machen? Also da muss man gar keine Werbung dafür machen und ich denke, dafür ist er auch gut aufgestellt. Nicht gut aufgestellt ist für den Profibereich des Handballs, aber da ist, glaube ich, der HC Erlangen-Nürnberg bestens bedient. Wir haben hier keinen Videowürfel, wir haben hier keine Videoleinwände, wir haben hier keine 3-4 VIP-Räume. Das wird halt, damit spreche ich auch so ein bisschen die Grenzen der Halle an, die jetzt da sind. Aber wir werden mittelgroße Veranstaltungen und Sportveranstaltungen hier wirklich eine Heimat bieten können.
Ich finde so das Große und Ganze finde ich so faszinierend und da muss ich dann doch wieder zurück auf den Namen BBGZ, Bürgerbewegungsgesundheitszentrum. Also das ist ja so der ganze Bereich hier. Ne? Also wir haben hinten letztendlich die Kindertagesstätten, das Kinderhaus, die Familiensozialpädagogik. Wir haben dann den Alpenverein und hier eben die Halle und in den Außenbereichen ja auch letztendlich Freisportangebote. Also da wird es dann so Workout-Fitnessstationen geben. Und das alles so zusammengedacht quasi, dass man eben so sehen kann, ja, was so eine Stadtgesellschaft ausmacht und was für einen hohen Stellenwert Sport, Bewegung, Gesundheitsförderung eigentlich im Leben der Menschen haben sollte, wie gut es eben zusammenpasst, zusammenspielen kann. Und diesen gesellschaftlichen Mehrwert, der quasi von diesem Zentrum ausgeht, das finde ich so wahnsinnig beeindruckend. Also wir haben ja auch zusammen mit der Universität hier schon Kooperationen laufen, dass quasi auch Menschen aus der Umgebung letztendlich, die nicht so den klassischen oder den direkten Zugang zum Sport haben, dass man die versucht hierher zu holen und eben zusammen ganz einfache, niederschwellige Bewegungsangebote mit diesen wahrnimmt und dass das dann quasi wirklich so, ja, dass das nicht so dahingesagt ist, sondern dass das tatsächlich so einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt.
Wunderbare Schlussworte für unsere 53. Ausgabe der Erlangers Stadtgeflüster.
Was ist denn jetzt?
Wir fangen nochmal von vorne an. Das war nur ein Spaß. Natürlich nicht. Ja, wir machen es ja wie immer auch, dass wir zum Schluss unseren Gästen nochmal das Wort geben. An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank. Ich möchte gerne aber diesmal eine kleine Vorlage geben für euch, damit ihr dann noch das diesen wunderbaren Podcast beenden könnt, nämlich was werdet ihr in diesem Sommer sportlich bewegen? Und von daher, von meiner Seite, vielen Dank für den wunderschönen Podcast heute und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören.
Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Halle geworden, schöne Atmosphäre. Ich freue mich auf viele, viele sportliche Highlights. Ich sage auch nochmal danke, dass ihr beiden da wart und lasse euch das letzte Wort.
Ja, jetzt für die Stadt Erlangen natürlich gesprochen, haben wir in diesem Jahr schon noch ein paar Ziele vor. Wir wollten das vorher angesprochene Cricket-Spielfeld endlich einweihen. Wir haben noch ein paar größere Themen, was den Sport im öffentlichen Raum in Büchenbach anbelangt, vor der Brust, wo wir dieses Jahr doch deutlich weiterkommen wollen. Und persönlich gesehen habe ich mir jetzt eigentlich noch nichts Großartiges auf die Fahnen geschrieben. Ich möchte im Sommer wieder meinen jährlichen Fahrrad-Jahresurlaub machen und kann dann natürlich nicht mitstinken, weil der Uli fährt ja eine Woche nach Frankreich.
Ja, also zum einen möchte ich noch sagen, der besagte Sportler hieß Kevin Curran, der mit Boris Becker im Endspiel stand. Das wäre wär ja peinlich, wenn ich es nicht gewusst hätte. Das andere ist tatsächlich, ich werde nicht von Erlangen aus, aber von Straßburg aus nach Rennes in die Partnerschaft fahren mit dem Rennrad, gemeinsam mit noch 9 weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Wird eine tolle Geschichte. Es wird in der ersten Pfingstwoche stattfinden. Warum machen wir das? Warum besuchen wir die Partnerstadt? Die Partnerschaft zwischen Erlangen und Rennes jährt sich nämlich zum 60. Mal und deswegen haben wir gedacht, müssen wir doch auch einen kleinen Beitrag vom Sport liefern und deswegen fahren wir mit dem Rennrad nach Rennes.
Vielen Dank an euch beide. Danke, Claudio, für unseren heutigen Podcast Erlanger Stadtgeflüster
Nummer 53.
Yes, bleibt stabil da draußen. Passt auf euch auf. Übrigens, die Freibad-Saison hat geöffnet. Also bis in 2 Wochen. Macht's gut.